Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian. Und heute gucken wir nochmal jetzt erstmal auf das Thema Absitzkabine und Montenegro.
Und wir haben nochmal einen Gast bei uns, den ihr auch schon kennt, und zwar ist es der Gregor. Herzlich willkommen erstmal. Und du warst ja dabei in Montenegro. Das heißt, du darfst heute auch mal deinen Senf dazu geben, wie du es so empfunden hast, weil ich glaube, bei euch weichen die Meinungen auch teilweise so ein bisschen ab untereinander, aber das werden wir gleich sehen.
Hallo zusammen und danke für die Einladung. Es wird sicher spaßig heute, ja.
Ja, und ich sitze gerade mit Gregor zusammen am Tisch. Ich bin nämlich gerade eben vor zwei Stunden hier in München angekommen. Wir haben morgen ein Camping-Event, wo wir hingehen, und deswegen übernachte ich hier quasi und dann nutzen wir das gleich, um den Podcast zusammen aufzunehmen. Wir haben ja auch jetzt schon eine ganze Menge Tage in Montenegro zusammen in der Absitzkabine verbracht.
Und wir haben gerade festgestellt, wir haben jetzt das Gewitter, was eigentlich bei euch für München angekündigt war. Das heißt, wenn ihr es nachher mal knallen hört, dann war es ein Donner, nicht erschrecken. Und ansonsten gibt's vielleicht ein bisschen beruhigendes Regengeräusch, werden wir gleich sehen. Ich wollte heute euch beide mal gerne ein bisschen ausquetschen. Wir haben ja letztes Mal, das Thema Absitzkabine schon ziemlich durchgerödelt, so mit Ausstattung. Also wie war der Grundriss? Was hattest du so persönlich an Sachen dabei, die man vielleicht unbedingt braucht oder nicht so braucht? Und heute möchte ich gerne mit euch zusammen ein Fazit ziehen, so in die Richtung, also für wen lohnt sich so eine Absitzkabine? Was hat euch persönlich überzeugt für eure Reiseform, muss man auch immer dazu sagen. Ihr könnt natürlich jetzt nicht für alle Menschen sprechen, die mit so einem Ding unterwegs sind, sondern jetzt nur eben, was jetzt in eurem Urlaub euch aufgefallen ist. Was würdet ihr vielleicht anders machen? Und die erste Frage ist überhaupt bei mir, würdet ihr überhaupt nochmal mit einer Absitzkabine losziehen?
Also bei mir ist das ein klares Ja, nur woanders hin. Da komme ich nachher dazu.
Und
bei
dir, okay. Gregor?
Also in der Theorie, wenn es in meiner Preisspanne wäre, wäre das eine Option, ja. Aber definitiv nicht mehr da, wo wir waren, also in Montenegro. Da muss ich ihm absolut zustimmen, dass das falsche Terrain war.
Warum, hören wir gleich noch so ein bisschen, weil es lag ja nicht jetzt am Land an sich. Das hat euch ja gut gefallen, bis auf die kleineren Pannen. Und ich glaube, die Absitzkabine an sich, habt ihr jetzt auch schon gesagt, hat euch im Grunde auch gut gefallen. Nur die Kombi war vielleicht jetzt für euch persönlich nicht so perfekt.
Also das Land kann nichts dafür. Das, also auch nichts für den Reifenplatzer, das können wir sagen. Das Land war wunderschön, die Leute waren toll. Also da würde ich jederzeit, ich glaube, da sind wir uns beide auch einig, da würden wir jederzeit wieder hinfahren. Mhm. Wir können es eigentlich relativ einfach, und ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich einig, auch wenn wir so ein bisschen im Detail unterschiedlicher Meinung sind, aber am Ende des Tages waren wir haben wir vorgehabt, auf die falschen Strecken mit der Kabine unterwegs zu sein. Wir haben uns extrem offroadige Sachen ausgesucht, also wirklich extrem, die eher, obwohl da standen für einen Kastenwagen und sowas, aber zum Teil waren die einfach nicht damit sinnvoll befahrbar. Wir haben ja auch letzte Episode darüber gesprochen, dass sie relativ hohen Schwerpunkt hatte und dass die halt auch sehr hoch war, dadurch der Ford Ranger schon sehr hoch war und eben die Kabine auch mit ihrer Stehhöhe. Und das hat einfach an so vielen Bäumen immer wieder dafür gesorgt, dass wir irgendwie gucken mussten. Und wenn du so eine Straße hast, die halt aus dem Berg rausgeschlagen ist, ist das halt einfach ein Thema. Und ich glaube, die Strecken waren einfach nicht so richtig passend. Und da hätte es, glaube ich, einfach ein deutlich flacheres Auto gebraucht, vielleicht sogar noch ein bisschen schmaler. Da kann die Kabine erstmal nichts dafür, sondern das war einfach, keine Ahnung, ungeschickt ausgewählt oder was auch immer. Ich meine, so ist das halt oft beim ersten Mal, ne? Dass du einfach Erwartungen, Ideen, Gedanken hast und dann probierst du aus und dann stellst du dir fest, ist cool oder ist nicht so cool.
Ja.
Und so ist das so ein bisschen mit der Kabine gegangen, dass wir einfach so gerade die ersten Sachen, auch wo wir umkehren mussten wegen Schnee und so weiter, das waren einfach keine Sachen, wofür die Kabine gemacht ist.
Und bei dir, Gregor, du kommst ja aus einer ganz anderen Ecke. Wir haben ja schon mal eine Folge mit dir auch gemacht zum Thema, ja, Mikrocamper, kann man sagen. Also für dich jetzt drei Nummern größer als gewohnt. Was ist dir da so aufgefallen? Was hat dir gut gefallen? Wo hast du gesagt, oh, da würde ich mir jetzt doch meinen kleinen Aigo zurückwünschen?
Es ist eine komplett andere Form vom Campen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also es ist nicht vergleichbar mit einem Aigo. Das ist ungefähr das
Nein, Problem, nichts ist vergleichbar.
Es war, im ersten Moment war es wahnsinnig schön für mich, auch einfach den Platz zu haben, weil zu zweit unterwegs zu sein mit dieser Kabine, wo definitiv auch mehr Leute drin reisen könnten. Platz war en masse da. Vom Komfort kann ich nur sagen, man hat wahnsinnig gut geschlafen. Man hat auch tatsächlich recht wenig von draußen gehört. Also wenn die Tür zu war und die Fenster zu waren, dann war Ruhe. Und für mich wahnsinnig praktisch, und das hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, die Stehhöhe. Ich konnte ohne weiteres drin stehen, ohne mir einen Kopf anzuhauen. Das kenne ich anders. Also beim Aigo habe ich ja natürlich den Vorteil, da liege ich einfach nur drin oder sitze und da gibt's nichts mit Stehhöhe. Nee, Spaß beiseite. Letztendlich ist es, war ich sehr, sehr positiv überrascht, was in eigentlich von außen betrachtet in so einer kleinen Kabine, also für mich, ich bin ja jetzt auch kein Experte, wie viel Komfort und Platz man dann da tatsächlich drin hat. Also es war kein Problem, drin zu kochen und der andere konnte nebenbei arbeiten. Man hatte begrenzt, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen darf, aber auch die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen. Also
du darfst das sagen, das ist doch völlig in Ordnung, wenn man noch nie viel Zeit aufeinander verbracht und wenn man 10 Tage miteinander unterwegs ist, den ganzen Tag, scheiße isst und, Entschuldigung, und nicht so gut isst und dann unterzuckert ist, dann gibt's auch mal
Reiberei. Oder nichts isst.
Ja, dann gibt's auch Reiberei.
Nein, das war nicht darauf bezogen, sondern man hat tatsächlich genug Platz gehabt und man konnte das darauf war es bezogen. Also, es war nicht darauf bezogen, dass wir irgendwie uns Reibereien, und das muss ich auch nochmal wirklich sagen, wir haben uns den ganzen Urlaub meines Wissens prächtig verstanden. Also es gab eigentlich nie.
Nö, es war nur mal eine verspannte Situation vor dem ersten Kaffee.
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ich habe manchmal morgens, wenn ich noch nichts gegessen habe, unterzuckert bin, das weiß auch Nele, und noch keinen Kaffee hatte, dann neige ich hin und wieder dazu, vielleicht ein bisschen muffelig manchmal zu sein. Nicht immer.
Also
das kann schon mal passieren.
Es ist nicht nur, wenn der Kaffee fehlt. Es könnte auch mal über Mittag oder auch nachmittags oder auch mal abends passieren, dass da die Kommunikation etwas unharmonischer stattfindet als gewohnt.
Aber wir wollen ja über.
Aber wir wollen ja, wir haben ja keinen Beziehungspodcast.
Genau, wir können ja das andere Thema nochmal irgendwann, wir haben da gerade schon drüber gesprochen, unseren Zweitpodcast, der jetzt irgendwann mal vielleicht in 1-2 Monaten, wahrscheinlich nach dem Caravan-Salon wieder weitergehen soll, da können wir das Thema ja auch nochmal thematisieren. Zurück zur Kabine. Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen, Gregor, sprich mal noch zu Ende. Also du hast gesagt, du warst begeistert vom Platz. Und hast den Kopf nicht gestoßen und man konnte quasi zu zweit auch da entspannt irgendwie kochen und arbeiten und.
Genau, und was man auch einfach nochmal dazu sagen muss, wenn man die Absetzkabine hat, natürlich diese Abstellbeine, die wir immer zum Beispiel, also hinten und in der Mitte, muss man sagen, was ich von einem ganz großen Vorteil hatte, man konnte sozusagen hinten die Stützfüße rausfahren, während das Fahrzeug geparkt war, und das hat einfach für eine enorme Stabilität auch im Fahrzeug, also in der Absetzkabine gesorgt. Dann hat nichts gewackelt und ohne diese Beine auszufahren, hat man schon festgestellt, dass man auf einem Fahrzeug war. Es war dann schon sehr schwammig alles, und es hatte auch zusätzlich den Vorteil, dass wir es ein bisschen ausebnen konnten. Also wir hatten natürlich hinten eine Luftfederung, da haben wir dann uns auch ein bisschen gespielt, um das sozusagen bestimmte, man muss sagen, minimale Unebenheiten eben zu machen. Aber da haben diese Stützfüße einfach auch nochmal was geholfen. Und dann, wenn man drin ist, wie gesagt, also ich war sehr, sehr positiv überrascht über, ja, was das eigentlich für ein Luxus ist.
Ja.
Ein Luxus mit Geländegängigkeit, also so wird das Ganze ja auch beworben, also sowohl die Kabine als auch der Ranger. Wo würdet ihr denn die Grenze ziehen zwischen Geländegängigkeit und Offroad? Also das, was ihr im Grunde in der Einleitung so ein bisschen angedeutet hattet.
Ja, die Frage ist immer, wann Offroad anfängt, ne? Also wir haben ja nie eigentlich den Weg wirklich verlassen, aber Off-Weg ist ja nicht Offroad. Wir können jetzt auf Definition rumhacken. Es war eigentlich immer dann ein Problem, wenn die Bäume zu tief wurden oder die Bäume zu eng standen oder der Felsen zu nahe kam oder es zu steil wurde. Wobei, das hatten wir nicht, das konnten wir mal anders lösen. Also ich erinnere mich nur an einen Hügel, den, wo wir oben über Kotor standen, da bin ich außenrum gefahren, statt die Schräge hoch, weil mir das irgendwie komisch vorkam. Wahrscheinlich hätten wir es sogar geschafft, aber so, ich wollte sie jetzt nicht auf den Rücken auch noch legen. Aber eigentlich ist sozusagen die Höhe eben mit Bäumen das Problem gewesen, ne? Dass du, je weiter du in die oder von der großen Straße dich entfernt hast, desto weniger waren natürlich auch Bäume beschnitten, desto weniger sind da auch LKW durchgefahren. Und da, wo die halt nicht mehr gefahren sind, waren natürlich nicht Bäume auf, keine Ahnung, 3-4 Meter Höhe beschnitten, sondern ragten eben ganz locker in die Kabine rein. Und das war eigentlich so ein Thema. Habe ich was vergessen? Waren noch andere Punkte, wo wir nicht weitergekommen sind mit der Kabine?
Ja, ich erinnere mich an den letzten Campspot, den ich ausgesucht habe.
Ja. Es ist war das da, wo der Baum auf dem Weg lag? Oder?
Ja.
Es ist ja auch okay. Länge des Gesamtfahrzeugs. Also wir haben, wie gesagt, also das war das letzte Mal, dass ich gesagt habe, ja okay, wir suchen uns jetzt noch einen Offroad-Campingplatz aus. Es war sauschmal. Es war wahnsinnig schmal, muss man sagen. Und natürlich, wir hatten das Problem mit den herabhängenden Bäumen, aber da, solange es nur Äste sind, dann streift man die halt ein bisschen. Aber wenn steil, also es war, die letzte Kurve war relativ steil, da haben wir uns dann entschieden, auf einem recht schmalen Weg umzudrehen. und es ging um eine Kurve, das ja. Wissen wir nicht, ob wir das. Es waren auch recht große Steinkanten drin, also da.
Ja, eine tiefe Fahrrinne, also wirklich so ein richtig tief reingegrabener Weg. Rechts und links Steine, die Böschung sehr, sehr nahe, Bäume, enge Kurve, steil bergauf. Das hätte man sicherlich mit dem Ford alleine easy geschafft, also wahrscheinlich, aber mit der Kabine drauf waren wir da einfach an die Grenze geraten. Und das war aber auch schon, das war wieder so ein Tag, wo wir eigentlich schon lange etwas essen wollten und aber dann ja diese Umleitung kam, wo aus irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten, 3 Stunden wurden. Und da war es dann natürlich auch so die Schwierigkeit, dass wir genervt auch waren. Aber ich glaube, da wären wir nicht weitergekommen. Ja, also eigentlich ist die Größe das Thema, ne? Wenn du halt wirklich so schmale und enge Wege fährst, wo die Kabine halt immer wieder im Weg ist, dann ist es einfach nicht geeignet dafür.
Da sind wir ja im Grunde auch wieder an einem Punkt, den wir allgemein ja immer diskutieren, auch intern und auch mit uns selber sozusagen, wenn es so um die Auswahl des passenden Campingfahrzeugs generell geht. Ne? Dass man immer gucken muss, so was ist so der minimale Komfort, den ich auf jeden Fall ungefähr brauche für mich. Und wie kompakt und wendig wünsche ich mir so ein Fahrzeug? Weil natürlich jeder Zentimeter, den man an Höhe oder Breite oder Länge einbüßt, damit geht ganz viel Komfort dann auch verloren, ganz viel Raumgefühl. Und ich vermute mal, dass das auch ein Punkt ist, der sehr hilfreich ist, wenn wir den heute besprechen, für Leute, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, so sich so eine Absetzkabine zuzulegen. Einfach mit auf den Weg zu geben, ja, es ist toll, wenn man so ein schönes Raumgefühl hat, wie ihr das hattet, aber achtet halt drauf, was ihr für Reisen machen möchtet, ne? Wir hatten ja auch nochmal ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von der Firma Tischer, das wird ein bisschen später ausgestrahlt, war aber auch super spannend, den haben wir uns noch vors Mikro geholt, jetzt eben nach eurer Reise, und da ging es eben auch darum, so dass halt viele Leute, die fahren nach Skandinavien zum Beispiel, wo man auch mal so ein bisschen abseits der Wege unterwegs sein kann und so weiter, aber wo es vielleicht halt nicht diese engen Serpentinen gibt mit irgendwelchen Bäumen, da ist es dann sicher möglich, so eine Kabine sich zu nehmen. Und eben für Leute wie euch, die mehr ins Gelände wollen und auch mal irgendwie ja in die Berge, wo es ein bisschen bewaldet ist, gibt's halt dann auch kleinere Boxen, sowohl bei Tischer als auch natürlich bei anderen Herstellern, Ausbauern. Dafür hast du dann halt im Zweifel vielleicht auch mal keine Dusche oder keinen so großen Tank oder ähnliches. Da würde mich jetzt mal interessieren, wo wären jetzt bei euch die Abstriche, die ihr persönlich so für euch okay gefunden hättet jetzt aus dieser Erfahrung heraus? Bei dir, Sebastian, weiß ich schon ein bisschen, du hast ja in der letzten Folge schon was dazu erzählt. Vielleicht du, Gregor, wie sieht es bei dir aus? Dusche ja, nein, Toilette ja, nein. Was ist dir wichtig und worauf könntest du verzichten?
Also ich darf es jetzt nicht auf den Aiko beziehen, weil dann würde alles wegfallen. Also es gibt so ein paar Dinge, die ich tatsächlich anders konfiguriert hätte. Wie du schon sagst, in den wenn man gerade irgendwie in Skandinavien oder sowas unterwegs ist, da wäre die Kabine perfekt gewesen. Für mich persönlich, ich hätte tatsächlich keine Innendusche gebraucht. Mir hätte einfach nur ein Außenanschluss gereicht. Definitiv. Toilette kann ich verstehen, dass das der ein oder andere haben möchte. Meine Ansprüche sind da nicht da. Ich würde aber definitiv, wenn Toilette, eine Trockentrenntoilette mit einbeziehen wollen. Das macht einen auch ein bisschen autarker, weil dann muss man nicht irgendwie jede Woche mal zum Entleeren fahren. Also von der Küche und von der Schlafmöglichkeiten fand ich es sehr perfekt tatsächlich. Auch von den Fenstern und den Lüftungsmöglichkeiten war es wirklich super, mehr oder weniger. Also wüsste ich jetzt nicht, was ich da ändern würde. Nur bei der Elektronik würde ich tatsächlich was sagen, da hat mir der Wechselrichter gefehlt. Also wir hatten die Möglichkeit, über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eine 100 Amperestunden Batterie zu laden. Das ist es reicht eigentlich definitiv. Aber wenn man dann tatsächlich draußen im Freien steht, hatten wir nicht die Möglichkeit, sozusagen die Steckdosen, die überall waren, zu bedienen, weil die nur mit Außenstrom geben. Oder die Gasheizung. Wenn wir können uns ja jetzt mal einfach vorstellen, wir stehen an irgendeiner Stelle autark und die Batterie ist voll, wir brauchen eigentlich keinen zusätzlichen Strom, dann hätten wir sozusagen nochmal über die Nacht die Möglichkeit, die Heizung elektrisch zusätzlich, also man kann ja entweder Gas, elektrisch oder Gas und elektrisch, man könnte das sozusagen so unterstützen, um einfach den Gasverbrauch zu minimieren. Das würde auch das autarke Stehen nochmal ein bisschen verlängern. Aber da gehen wie gesagt die Meinungen auseinander. Jeder kann sich ja das so konfigurieren, wie er lustig ist. Das wäre sozusagen die einzigen Dinge, wie ich jetzt es konfigurieren würde.
Vielleicht um das Heizungsthema kurz einzuordnen, da wären wir mit der Batterie nicht weit gekommen. Also die Heizung hat, glaube ich, 1500, 2000 Watt auf Strom gezogen. Da kommst du mit der Batterie nicht wirklich weit, wenn die auf Strom gelaufen wäre. Und was bei mir der große Vorteil war, als ich das erste Wohnmobil hatte, habe ich konsequent alles auf 12 Volt ausgelegt, weil mir klar war, meine Batterie im Fahrzeug ist 12 Volt. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich irgendwas erst auf 230 Volt transformiere, um es dann wieder mit einem Netzteil auf 12 Volt oder 9 oder wie viel auch immer runter zu transformieren. Und deswegen ist mir das, glaube ich, gut gelungen, weil ich war halt darauf vorbereitet, alles mit 12 Volt anzuschließen. Und Gregor war da nicht darauf vorbereitet. Das ist jetzt völlig normal. Und ich, ne, das ist einfach bei mir die gute Vorbereitung quasi aus 7 Jahren mit dem alten Fahrzeug, auch nur mit kleinen Batterien. Und man hätte auch es gehen auch deutlich größere Batterien rein. Das kommt natürlich dann immer mit Platz- und Gewichtsverbrauch einher. Aber die Heizung, um die mit Strom zu betreiben, über 1, 2, 3 Stunden brauchst du schon deutlich größere Batterien. Also das vielleicht mal zur Einsortierung. Und da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Schuld, weil ich war sehr darauf bedacht, dass uns das Gas nicht ausgeht und war extrem vorsichtig. Ich glaube, wir hätten ganz entspannt jede Nacht mit Gas heizen können und das wäre nicht mal ansatzweise knapp geworden. Aber ich konnte das nicht einschätzen bei dem Fahrzeug und wollte auf keinen Fall irgendwo in den Bergen bei vielleicht noch Minusgraden, dass die Heizung ausfällt. Ich meine, selbst dann hätte man Motor anmachen können und sich vorne reinsetzen können, wenn alle Stricke reißen. Aber da war ich, glaube ich, ein bisschen übervorsichtig. Ich denke, mit den 2 5-Liter-Gasflaschen hätten wir da locker hingehauen. Also das nur so ein bisschen zur Einsortierung. zur Heizung und Strom.
Ja, genau. Also wie gesagt, auf meiner Reise in Australien war es ähnlich, aber halb so wild. Und dann habe ich tatsächlich noch eine einzige Sache, die habe ich mit Sebastian schon besprochen. Vielleicht, also das, ich weiß, es ist ein Hirngespinst, aber vielleicht könnte ja Tischer ein Tool anbieten für das jeweilige Fahrzeug, um den Ersatzreifen einfach abzulassen, weil das Problem war, dass natürlich wir hatten nur das ganz normale Ford Ranger Werkzeug und um den Ersatzreifen runterzulassen, und den konnte man nicht komplett drehen, und man muss sozusagen hinten eine Kurbel bedienen, damit man den Ersatzreifen ablässt. Das ging aber nicht wegen der Absatzkabine.
Ja, gut, das sind Kleinigkeiten, ne? Ich meine, das heißt, also mein Punkt ist da ja, dass du so einen Ersatzreifen vermutlich nie brauchst, die meisten Menschen, und demzufolge das halt auch keine große Rolle spielt, ne? Also mich hat das auch genervt, dass du quasi da eine Kurbel hinran gemacht hast und dann konntest du die nicht 360 Grad drehen, sondern musstest immer nach quasi 170 Grad musstest du sie umsetzen, und es gibt nichts Nervigeres, wenn du eh schon irgendwie genervt bist.
Ach so, jetzt verstehe ich, ja, okay.
Was aber ja grundlegend ein Thema des Basisfahrzeugs ist, halt in Kombination mit der Absitzkabine. Es könnte ja auch Ford einfach die Öffnung ein bisschen weiter nach unten setzen, dann hätte das auch funktioniert. Aber das, ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Fahrzeugen ist. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Isuzus und bei den Toyotas und so weiter mit dem Ersatzrad gelöst ist.
Nein, ich sag das ja. Ich sag ja nicht, dass das mich wahnsinnig gestört hat und dass das sofort geändert werden soll, sondern ich denke mir das aus der wirtschaftlichen Sicht. Das könnte man dem Kunden anbieten. Hey, wir haben hier was extra für das Fahrzeug und dieser Kabine. Das macht das Reifenwechsel leichter.
Ich glaube, einfach eine Nuss für eine Ratsche, und eine Ratsche dabei hätte es quasi getan. Aber ja. Darf ich auch noch sagen, was sich an der Kabine geändert hätte?
Ja, sehr gerne.
Also tatsächlich auch Trockentrenntoilette wäre für mich auch das allererste. Also ich würde nie wieder irgendein Fahrzeug mit einer Chemietoilette mir unter den Popo schnallen. Das wäre so der erste Punkt, weil auf Toilettenchemie und bei Entsorgung irgendwie gucken und so weiter, da hätte ich keinen Bock mehr drauf. Dusche bin ich bei Gregor, würde ich weglassen, also solange ich mit dem Fahrzeug Urlaub mache, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie länger damit unterwegs sein müsste und vielleicht auch arbeiten müsste oder es zum Arbeiten nutze, da würde ich die Dusche drin lassen, aber so als Urlaubsfahrzeug, wenn ich Offroad unterwegs bin, brauche ich ehrlicherweise auch keine Dusche. Da hätte ich den Platz. Auf der anderen Seite, wofür willst du den Platz sonst nutzen? Ne? Das ist dann auch wieder die Frage. Also, das wäre mein Punkt. Und ansonsten, ja, ich hätte mir auf jeden Fall ein Basisfahrzeug mit weniger Spritverbrauch quasi drunter gepackt. Der Ranger war schon extrem durstig. Da habe ich ja auch schon gelernt, dass Isuzu oder auch Toyotas da deutlich spritsparender sind. Macht natürlich dann auch nicht so viel Spaß, weil hast du nicht so viel Drehmoment und nicht so viel Power. Klar, kommt alles für den Preis. Aber ich glaube, ich würde beim Basisfahrzeug dann auch eher auf ein anderes wechseln und lieber so auf so ein bisschen Power verzichten quasi. Weil schon, wenn du lange Strecken fährst, ne, wenn du nur in Deutschland unterwegs bist, kein Thema, aber wenn du lange Strecken fährst, ist das schon ziemlich massiv, was das quasi kostet. Und du fährst halt auch, ne? Der hat einen CW-Wert von der Schrankwand ja so mit dieser Kabine obendrauf. Das braucht halt einfach Sprit. Und was ich aber sehr, sehr geil finde, ist das Bett. Weil ich glaube, gerade auch als Pärchen, dieses riesige Alkovenbett ist einfach total gechillt. Du kannst da wirklich ganz entspannt schlafen, und jetzt hätte ich fast Spaß haben gesagt.
auch.
Freudscher Versprecher. Also das macht auf jeden Fall, glaube ich, viel Spaß, mit dem Fahrzeug irgendwie die Welt zu erkunden.
Dann gucken wir doch noch mal so ein bisschen drauf. Also zum einen, ihr hattet ja vorhin eingangs gesagt, ja, nein, vielleicht ist eure künftige Reiseform. Aber vorher würde ich gerne noch mal mit euch besprechen, aus eurer Sicht, für wen macht so eine Absetzkabine wirklich, wirklich Sinn, jetzt ohne bestimmte Reiseziele zu nennen, sondern einfach so für welche Typen von Reisenden?
Also erstmal für alle, die einen Pickup haben. Das ist ja relativ offensichtlich, weil du kannst halt tatsächlich, wenn du das Fahrzeug schon hast, relativ einfach quasi das zu einem Camper umbauen und es trotzdem weiter im Alltag nutzen. Also das ist definitiv ein Punkt und das ist auch für mich der Hauptgrund, warum eine Absitzkabine jetzt nicht so mein Daily-Fahrzeug wird, weil ich bin weder irgendwie Sportler noch Handwerker noch Bauer noch Waldarbeiter oder sonst was, wo ein Pickup halt irgendwie sinnvoll ist. Ich mache mal ab und zu eine Tour, um irgendwie nach München oder sonst wohin zu fahren und ansonsten fahre ich in der Stadt und da ist ein Pickup eher hinderlich in meiner Erfahrung. So deswegen wird es jetzt nicht mein Main-Fahrzeug, aber jeder, der ein Pickup hat, für den finde ich das eine geile Option, eine Absitzkabine zu haben, weil die stellst du dir halt irgendwo hinters Haus, vor der Garage oder irgendwie sowas. Und wenn du Bock hast auf Campen, brauchst du, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange das dauert, das alles zu verspannen, aber ich schätze mal so eine halbe Stunde bis Stunde für Ungeübte, wahrscheinlich eher schneller. Und du hast einen Camper. Plus, wenn du dann noch so Luxus, ich erinnere mich gestern an wir haben gestern auch einen Podcast aufgenommen mit dem Michael Windecker, da kann ich ja schon mal spoilern, der saß jetzt gerade bei den heißen Temperaturen in seinem Wohnmobil mit Klimaanlage und hat da gearbeitet und drin gepennt, weil das Haus nicht klimatisiert ist. Das ist natürlich dann auch cool, wenn du eine kleine klimatisierte Kabine hast vor deinem Haus, kannst du die natürlich bei so Wetter auch benutzen. Also für all die erstmal ist es, glaube ich, grundlegend geil.
Oder so eine kleine Gästewohnung auch.
Auch das, ja, gute Idee. Guck mal, völlig neues Marketing für Absitzkabinen.
Und die nimmt ja kaum Platz weg. Und ja, das ist jetzt ja auch nochmal so eine Frage, du zahlst ja auch da keinen Unterhalt für, weil das habe ich überhaupt noch nicht bedacht. Du zahlst ja für so eine Absitzkabine weder Steuern noch Versicherung, oder? Wie ist das?
Und TÜV braucht die auch nicht. Ich glaube, nur Gasprüfung. TÜV
braucht die auch nicht.
Ich weiß noch nicht mal, ob die eigentlichen, also es macht sicherlich Sinn, eine Gasprüfung zu machen aus Sicherheitsgründen, aber da sie ja nicht fest verbaut ist, naja, das ist eine andere Geschichte, aber ja, es ist eine relativ teure Gästewohnung, muss man auch dazu sagen, aber wenn du sie schon hast, ist es natürlich eine lustige Zweitnutzung.
Nein, ich meinte jetzt auch so als Camping-Option, dass du halt ein normales Alltagsfahrzeug hast und dass du dann für deinen Camper halt keine Steuern extra bezahlen musst und keine Versicherung extra.
Das stimmt. Nur mehr Sprit.
Ich glaube, das haben wir irgendwann auch schon mal besprochen, aber ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm jetzt irgendwie. Okay, und also für Leute, die ein Pickup haben oder für die ein Pickup halt im Alltag auf jeden Fall Sinn macht, würde ich auch so sehen, die Gruppen, die du genannt hast, ist ja in Deutschland noch nicht so weit verbreitet, zum Beispiel in Mexiko viel, viel, viel mehr. Da haben auch ganz normale Leute in der Stadt fahren oft Pickup. Zum Beispiel der Halil hatte auch früher einen. Ja. Da hätte das natürlich auch super gepasst. Leider wurde ihm der unterm Hintern quasi weggeklaut. Deswegen haben wir jetzt keinen Pickup mehr. Aber wie gesagt, für später ist das durchaus mal eine Option.
Ja, und alle, die irgendwie jenseits der asphaltierten Straße unterwegs sein wollen, für die ist das natürlich eine Option. Also weil du ja ein geländegängiges Fahrzeug drunter schrauben kannst, das sind ja Pickups häufig, also in allen Abstufungen kannst du die ja bekommen, also bis wirklich zum krassen Kraxler. Und wenn du da halt auf Bock hast, ist das cool. Und wenn du halt vielleicht auch die Kombination fahren möchtest, dass du eben keinen Hänger willst, aber trotzdem mal nur mit dem Fahrzeug losdüsen willst. Das ist ja quasi
der Klassiker.
Die Alternative auch zum Wohnwagen, der ja immerhin dranhängt. Das nervt vielleicht manche, weil sie auch nicht überall durchkommen. Und mit der Kabine hast du da eben nochmal ein bisschen mehr Mobilität. Ich glaube für mich, ich sehe das auch und so, und ich habe das auch bei T-Shirt dann bei der Abgabe gefragt. Ich glaube so der klassische oder nicht der klassische, aber viele Tischerkunden, die sehe ich vermutlich mit ihren Pickups und Absitzkabinen irgendwo in Skandinavien, irgendwo auf den Waldwegen und so ein bisschen ab vom Schuss rumfahren. Ich glaube, da fühlt sich so eine Kabine total wohl, weil da hast du auch nicht viele Menschen, da hast du alles dabei, bist autark. Ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn da mal Steine kommen oder irgendwie was ist oder du mal ein bisschen hochkraxeln musst damit. Da sehe ich das Fahrzeug oder auch irgendwie in Steppen, dass du unterwegs bist, da wird's dann natürlich mit den Temperaturen musste ein bisschen gucken, weil Klimaanlage ja nur mit Landstrom funktioniert. Aber ich glaube, so alles, wo nicht tiefe Bäume im Weg stehen, da fühlt sich so eine Kabine, glaube ich, ziemlich wohl. Und es ist halt einfach so Offroad mit Komfort. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz kurz, was so eine Kabine, also zumindest die wir jetzt hatten, ausmachen. Ne? Du kannst unheimlich entspannt da drin wohnen, leben, sogar arbeiten. Und trotzdem waren wir eben auf 2.500 Meter knapp oben auf so einem Bergrücken gestanden und da war niemand und wir hatten unsere Ruhe. Also das ist, glaube ich, so eine Kombination. Wobei die Anreise da, die Bäume hätten nicht viel tiefer stehen dürfen. Also es war schon grenzwertig.
Also immer wieder dieses wiederkehrende Motiv lag nicht am Fahrzeug selber, also lag weder am Ranger noch an der Geländegängigkeit oder sonst was, sondern eher an den Gesamtmaßen, mit denen ihr unterwegs wart, die einfach für die Tour, die ihr so gemacht hattet, einen Tacken, eine Nummer zu groß waren, sagen wir.
Ja, der Ranger wäre, glaube ich, überall mit uns hingefahren, auch auf die ganzen Bergspitzen hoch, die wir von Weitem gesehen haben. Alleine hätte er das, glaube ich, oft gemacht.
Ja, und die Absetzkabine ja im Grunde auch, wenn halt nicht dann Sachen im Weg gewesen wären. Also Es lag jetzt nicht daran, dass ihr das Gefühl hattet, so die Kabine macht schlapp, sondern es war wirklich so die äußeren Faktoren sozusagen. Die
Bäume und Felsen, genau. Weil du hast halt einfach so weit oben, fahren keine LKW mehr, ne? Und dann sind halt Wege nicht mehr so breit, nicht mehr so ausgehauen an den Seiten und so weiter. Und da haut dir halt, also da schlägt einfach die Höhe rein, so.
Okay.
Oh ja, ansonsten überall abseits, also der fühlt sich ja auf der Straße wohl, das ist ja auch kein Thema, aber da, wo es ein bisschen schwieriges Gelände wird, ich glaube, da hat man richtig Spaß damit.
Und Gregor, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, du bist normalerweise mit dem Aygo unterwegs. Wenn du dir jetzt ein Fahrzeug komplett frei aussuchen könntest, also zwischen so einem Mini- oder Mikrocamper oder Caravan, Wohnmobil, Kastenwagen, Campingbus oder eben auch so eine Absetzkabine, wo würde da dein Herz am ehesten hingehen?
Ja, tatsächlich, wie ich auch schon im anderen Podcast gesagt habe, ist mein nächster Plan, mir einen super kleinen Wohnwagen zu holen, den man an einen Quad anschließen kann und dann düse ich mit dem Quad rum. Weil der Aygo, der fährt jetzt nicht mehr lang, ich gebe dem jetzt noch ein Jahr und dann wird der durch ein elektrisches ersetzt. Und da muss ich ein bisschen auf mein neues Fahrzeug aufpassen und kann nicht mehr überall da hinfahren, wo ich mit dem unterwegs war. Deswegen muss ich wahrscheinlich auf einen ähnlich großen Verbrenner umsteigen. Also das Quad. also bei mir wird es wahrscheinlich ein kleiner Wohnwagen. Also ein kleiner Wohnwagen oder noch radikaler Zelt.
Also eher noch minimalistischer als bisher.
Ja, also mein Zelt ist ungefähr so groß wie mein Aygo, also ich habe mir darüber tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Also es ist, natürlich wäre es mir super lieb, ein T5 oder T6 mit Hubdach oder sowas zu haben, aber das ist einfach jenseits meiner Preiskategorie. Und wenn wir sagen, ja, okay, wir holen, wenn man sich irgendwie so einen Sprinter und baut den selber aus, dann ist man halt auch mal schnell. Also wenn man es gescheit macht und ist man bei mehreren tausend Euro und ein Haufen Freunde von mir machen das oder haben es gemacht und deswegen weiß ich ungefähr, was das kostet und ich muss ja Man kann mit wenig Komfort trotzdem sehr gut campen. Und das ist immer noch mein Ziel und Plan.
Ja, und bei der Absetzkabine, ne, wenn man sich da eine ordentliche holt, ich habe jetzt nur die Preise halt hier von Tischer im Kopf, weil wir da jetzt den Podcast erst vor ein paar Tagen voraufgezeichnet hatten, da bist du halt auch einige Scheine los, damit du dann auch was hast, was langlebig ist. Plus dann halt noch das Fahrzeug. Also das, ja, klar ist das auch eine Budgetfrage. Und bei dir, Sebastian, lass uns doch mal gucken, wenn du Budget offen hättest sozusagen. Ja. Also was würdest du dann machen? Wäre dann eine Absetzkabine deine Nummer 1, deine Nummer 2? Wie sieht's bei dir aus?
Also ich hätte natürlich, auch wenn Budget kein Problem wäre, hätte ich trotzdem ja das Thema Nachhaltigkeit im Kopf. Aber wenn ich das jetzt beiseite schieben würde, dann wäre sicherlich so ein Pickup mit einer Kabine auf dem Hof. Ich bin sicher, die würde eher flacher sein, weil ich brauche dann eben nicht so unbedingt die Stehhöhe. Ich würde vielleicht fast schon was mit einem Ausklapp-Ausziehdach haben wollen, um einfach halt, also wir drehen uns immer um das Höhenthema, ne? Das war, also ich hatte an den Trails unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, wenn das Fahrzeug halt nur quasi ein bisschen höher als ein normaler Jeep ist, dann hätten wir wirklich alles abgefahren, was da sozusagen geht. Und das fühle ich. Also wir haben unterwegs Schweizer getroffen, die hatten nicht eine richtige Kabine, aber die hatten irgendwie sich ihren Geländewagen hinten umgebaut, dass der quasi ein Aufklappdach hatte. Und ich glaube, irgendwie so eine Kombi aus einer Kabine mit Klappdach oder sowas wird auf dem Hof stehen. Und ich glaube, eine richtige Nummer 1 hätte ich nicht, sondern ich glaube, das würde ich immer so ein bisschen mixen. Weil wenn mal hier unser großer Hund irgendwann nicht mehr ist, der ja nicht so gern Auto fährt, dann bin ich, glaube ich, auch wieder öfter unterwegs. Und dann kann ich mir auch vorstellen, eben mal mit der Kabine, mit so einer Kabine loszuziehen, weil du da halt auch mal einen Waldweg fahren kannst und dich irgendwo hinstellen kannst. Ich bin ja immer noch auf der Suche. Eigentlich suche ich so eine Kombi aus allem. Also ich will jetzt als nächstes mal Kastenwagen testen, um zu probieren. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, eine Kabine wäre auf jeden Fall ein Teil des Fuhrparks auf einem Pickup, weil es macht schon Laune. Es wäre dann auch das Spritthema nicht mehr so mein Problem, weil es ist ja unbegrenzt Budget da.
Richtig.
Und das macht schon mit so einem starken Motor, hat es schon Laune gemacht, da auf den Wegen rumzufahren, ohne Ende. Also ich gerade ja dann auch in so einen Fahrmodus. Der arme Gregor durfte nicht einmal fahren, weil ich die ganze Zeit halt gefahren bin und auch wie in so einem Autopilot war. Das macht mir schon Laune. Also wäre auf jeden Fall Teil des Fuhrparks, definitiv.
Und nach euren Erlebnissen, ich richte jetzt die Frage an dich, Sebastian, weil du mich einfach besser kennst als Gregor. Du weißt ja, dass ich seit langem jetzt schon von dem Thema Absitzkabine spreche und dass ich da irgendwie so gedanklich mich schon echt dran gehängt habe, dass es durchaus für die Zukunft, vor allem auch für Mexiko, eine Sache wäre, die in meinem Kopf, in meiner Fantasie, weil ich habe es noch nie ausprobiert, ganz toll wäre. Wenn du jetzt das mal für mich einschätzen würdest, glaubst du, dass da die bei mir so ein bisschen die Träumerei über der Realität steht? Oder hast du das Gefühl, dass es sich lohnen würde, wenn ich mir sowas auch mal anschaue?
In Mexiko war ja jedes zweite Auto ein Pickup.
Ja.
So wie in Amerika auch. Und ich glaube, da macht das absolut Sinn, sich das anzugucken. Weil wenn du nicht so genervt von dem Abbauen bist, also und wie gesagt, das ist jetzt alles so eine Kopfsache, ne? Das ist nicht wirklich eine schlimme Arbeit. Es gibt nur manche Dinge, wo mein Kopf halt extrem angenervt von ist. Mhm. Aber ich glaube, das macht halt absolut Sinn, dass du dir das anguckst und das mal ausprobierst. Ich denke, dass das gerade für Mexiko spannend ist.
Dann müsste uns auch nicht mehr der Nachbar aus dem Sand ziehen. Du erinnerst dich, wo wir dich schön an den Strand bringen wollten und dann mussten sie uns rausholen mit dem...
Ja, da wäre ich
der nicht sicher. Der hatte ein Pickup, ne?
Der hatte ein Pickup, das kann dir natürlich trotzdem passieren. Und selbst mit Sandblechen, wenn du Pech hast und irgendwie zu weit drin bist, kann dir das passieren. Also ich glaube, davor bist du nie gefeit, dass du mal irgendwie in einem dummen Moment dich festfährst. Aber es ist natürlich deutlich schwerer, weil du einfacher rauskommst. Und ich würde auf jeden Fall so in Mexiko, wenn ich das alles mir nochmal Revue passieren lasse, mir auch Sandbleche an die Seite auf jeden Fall hängen, vorsichtshalber. So die wir da mit hatten, die Gregor sich vom Kummel geborgt hatte, das waren ja so nicht diese schicken, die einfach nur schwarz an den 4x4 Fahrzeugen dranhängen, sondern es waren schon richtig griffige, die sahen auch schon richtig used aus und da kommst du halt auch aus Matsch und Schlamm und Sand wieder raus. Also die würde ich mir einfach immer mit dabei haben. Die kannst du vor allen Dingen auch quasi zwischen Kabine und Pickup gut legen, da ist ja Platz, da kannst du die halt super reinpacken und ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also ja, solltest du auf jeden Fall unbedingt ausprobieren.
Also ich kann es mir auch total gut vorstellen und ich würde natürlich keinesfalls auf eine Dusche verzichten. Das ist ja für mich das Allerwichtigste, dass ich meine eigene Dusche habe. Und naja, vielleicht vielleicht können wir noch mal eine Kabine ausprobieren irgendwann. Das, also mich würde es wirklich interessieren. Und ich habe ja bei euch das auch so mitverfolgt und so. Also ich fand es schon extrem cool. Also ich bin nach wie vor großer Wohnwagen-Fan, aber mir geht's da genauso wie du. Ich hätte am liebsten halt alles einfach.
Ja, das können wir halt nicht, ne? Wir müssen uns für was entscheiden. Vielleicht müssen wir Camperstyle richtig groß machen und uns dann einen Fuhrpark anlegen, wo wir uns einteilen können.
Einen geschäftlichen Fuhrpark, meinst du?
Genau. Ja,
das ist doch gut. Gut, dann haben wir doch einen Plan. Gregor, gibt's noch irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest zum Thema Absitzkabine?
Nö, eigentlich nicht. Also es
alles gesagt.
War eine super schöne Reise. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Tischer uns das ermöglicht hat. Wir haben sehr viele Erfahrungen gesammelt, auch Erfahrungen halt jetzt. Für mich war es die erste Absitzkabine, in der ich überhaupt mal drin war, muss man halt auch sagen. War eine wahnsinnig tolle Erfahrung und bin gespannt, ob wir mal wieder auf eine Reise gehen.
Na, guckt ihr mich jetzt an, weil ihr seht das ja nicht da draußen. Ich gucke gerade weg, aber nur, weil ich auch noch mal erstmal Danke auch an Tischer sagen wollte, dass sie uns das ermöglicht haben. Es war eine wirklich coole Chance und es war wirklich genial da unten. Und auch für mich war es die erste Kabine, in der ich sowohl drin stand, als auch mit der ich gereist bin. Also auch für mich war das ja eine absolute Premiere. Ich kannte es ja auch nur aus unseren Podcast-Episoden. Und wir werden mit Sicherheit Reisen machen, weil ich will ja noch ganz viele andere Campingfahrzeuge austesten. Und wenn Gregor noch Urlaub kriegt, dann wird er wahrscheinlich wieder dabei sein. Und wenn er keinen Urlaub kriegt, muss ich mir andere Freiwillige suchen, die mitkommen. Jetzt werde ich empört angeguckt. Und ich will ja so ein bisschen auch noch andere Fahrzeugtypen testen, die ich halt noch nicht ausprobiert habe und gucken, ob ich mein eierlegendes Wollmilchfahrzeug finde, was ich jetzt schon weiß, dass es das einfach nicht gibt, sondern es wird wahrscheinlich einfach immer so ein bisschen nach Lust und Laune und Lebenssituation wechseln. Aber da ich nicht das Budget habe, um ständig neue Fahrzeuge zu kaufen, muss ich mal gucken. Vielleicht miete ich auch einfach immer mal was und lasse es dann die Firma bezahlen, muss ich halt mich immer gut stellen mit der Chefin, die Rechnungen dann freigibt.
Das wäre dann ich, oder?
Ja.
Ja, also da rennst du bei mir ja offene Türen ein. Müssen wir halt noch ein paar Podcast-Ads verkaufen. Und dann hört die Ads auch immer durch, natürlich, damit die Geschäftspartner oder die Kunden dann uns noch besser bezahlen vielleicht. Dann kriegt der Sebastian irgendwann mal seinen Fuhrpark. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Gregor, vielen lieben Dank, dass du auch heute dir die Zeit genommen hast. Es war ja relativ spontan, dass wir gesagt haben, du kommst natürlich gerne dazu. Und ich wünsche euch jetzt erstmal morgen viel Spaß auf dem Event. Vielleicht könnt ihr da ja dann auch noch mal ein Campingfahrzeug für eine Testfahrt klar machen, wer weiß.
Mal gucken, was sich da morgen ergibt.
Tja. Und
auch das erste Mal morgen da für uns, ja.
Und Gregor, bitte immer dran denken, Sebastian regelmäßig füttern, der ist wie so ein Tamagotchi. Also wer das noch kennt aus den 90ern oder wann das war.
Ja, ich bedanke mich auch noch recht herzlich hier. Ich gehe auch
geht gar nicht drauf ein.
Überhaupt nicht ein. danke für die Einladung und ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Immer wieder gerne.
Dann bis bald.
Genau, ihr da draußen, wir hören uns am Mittwoch wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut.
Tschö.